Ja, der erste Teil hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das war einfach auch wichtig und dran. Und ich guck mal, wo ich in der Predigt so ein bisschen jetzt, mal gucken, dass ich das ein bisschen auf den Punkt bringe an manchen Stellen. Mir lag es irgendwie nochmal so auf dem Herzen, ein paar Gedanken zum neuen Jahr mitzugeben, wie wir in dieses neue Jahr starten. Natürlich, das neue Jahr hat schon gestartet, gut 2 Wochen sind schon rum. Heute Morgen saßen wir am Frühstückstisch und haben gesagt, wow, das ist so krass, wie schnell die Zeit irgendwie vergeht. Jetzt ist Mitte Januar schon wieder vorbei, Wahnsinn. Also die Zeit rast und trotzdem liegt noch so viel vor uns. Und es gibt noch so viel zu gestalten und so viel anzugehen und so viel Überraschungen wahrscheinlich auch, was dieses Jahr mit sich bringt. Und ich wollte heute Morgen so auf so 3 Punkte eingehen, die unsere Haltung angehen, wie wir in dieses Jahr starten können, persönlich und auch als Gemeinde. Und wir gucken einfach mal, bis zu welchem Punkt wir kommen, sonst gibt es vielleicht eine Fortsetzung. Ich glaube, das, was mich bewegt einfach zu dieser Predigt, ist, ich habe es am Mittwoch auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich einfach nach wie vor sehr stark so eine Unsicherheit verspüre bei vielen Menschen. Wie geht es weiter? Was bringt dieses Jahr jetzt? Unsicherheit, gepaart teilweise wirklich auch richtig mit Angst, mit Existenzangst, mit ein Stück weit Orientierungslosigkeit bis hin zu Frust, weil man einfach nach knapp 2 Jahren wirklich müde geworden ist. Dieses Hangeln von nicht wissen, wie es weitergeht, zu nicht wissen, wie es weitergeht, einfach müde geworden ist. Manche ersticken fast in Sorgen und Ängsten. Es gibt Leute, die wünschen sich einfach nur die Zeit vor Corona zurück, wie schön alles war und eigentlich der Blick nur rückwärts gewandt. Manche sagen, okay, abwarten, bis hoffentlich alles besser wird, stecken den Kopf in den Sand wie so ein Vogelstrauß, sagen, ich warte ab, ich höre nichts, ich sehe nichts bis dahin. Und alles 3 sind Haltungen, die uns nicht wirklich vorwärts bringen, die uns irgendwo in der Starre halten, unflexibel halten und auch in so einer geistlichen Lähmung. Und deswegen so für mich die Frage, wie gehen wir als Christen, die wir mit dem Heiligen Geist leben dürfen, wie können wir mit dieser Situation anders umgehen? Ich habe vor kurzem wieder angefangen, die Bibel mal von vorne zu lesen, Mose und Josua, und ich bin so begeistert, einfach wie das Volk Israel die Verheißung bekommt, in das verheißene Land einzuziehen und wie das dann passiert. Und ich möchte so ein paar Gedanken heute Morgen mitgeben aus dieser Episode, das Volk Israel vor dem verheißenen Land. Weil oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal denken wir, ja klar, also Durchzug durchs Rote Meer, ein Riesenwunder, ja, dann okay, kleiner Umweg durch die Wüste, 40 Jahre, dumm gelaufen. Aber dann geht's weiter, man geht ins neue Land rein, Jericho fällt und das Land wird eingenommen, Halleluja, im verheißenen Land. Aber wenn man mal in die Details reingeht, dann merkt man, was für ein Act das war. Wie lange das gedauert hat, wie viel Kampf da war, wie viel Frust und Enttäuschung da war. Das war keine 1:1 glorreiche Geschichte, sondern das war Leben pur, in der Gott drin war und in der das Volk manchmal an Gott dran war und manchmal überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist einfach, das ist unser Leben. Es kommen Widerstände. Und wir starten vielleicht mit Euphorie, wir starten im Glauben und es kommt ein Widerstand und wir knicken irgendwie ein und dann kommt die Angst, dann kommt die Unsicherheit und ich weiß, wovon ich spreche, das ist keine Theorie und ihr wisst es wahrscheinlich auch. Das ist unser Leben einfach. Und trotzdem ist es so wichtig, wenn dann solche Situationen kommen, wo wir unser Leben und die Zukunft eben nicht im Plan haben, nicht in der Hand haben, wie gehen wir damit um? Da werden die entscheidenden Weichen oft gestellt. Und wir haben nichts in der Hand. Wir haben nichts Konkretes. Das Einzige, was wir haben und wo wir uns entscheiden können, halten wir in diesen Situationen an Gott fest und glauben ihm, dass seine Zusage immer noch stimmt. Oder verabschieden wir uns innerlich und äußerlich von dem Weg, den Gott uns geführt hat und den wir mit ihm eingeschlagen haben. Ich möchte in einen größeren Abschnitt reingehen, 4. Mose 13, Vers 27 bis 33. Das ist die erste Situation, wo Josua 12 Kundschafter in das neue Land schickt und sagt, guckt mal, wie es da aussieht. Die stehen praktisch schon kurz vor dem Jordan. Die gucken da so ein bisschen rum und kommen dann wieder zurück. 12 Kundschafter, beladen mit Weintrauben, Granatäpfeln und Feigen. um zu zeigen, was in diesem wunderbaren Land also alles wächst. Und dann erstatten sie Bericht. Und der Bericht heißt so: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin. Und dies sind seine Früchte. Die Weintrauben, Granatäpfel und Feigen. Aber, so jetzt kommt das große Aber. Stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter am Meer und am Jordan. Kaleb, das war einer der Botschafter, aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Ihr könnt in diesen Abschnitt nochmal reingehen, das ist höchst faszinierend, was da passiert in der Argumentation. Es ist eine Argumentation unserer eigenen Psyche. Am Anfang ist noch alles gut. Erst kommen sie mit den Früchten. Wow, guck mal, verheißenes Land, Feigen, was habe ich gesagt, Granatäpfel, Weintrauben, ja, so fängt's an. Euphorie, super. So, dann kommt dieses Aber. Aber das Volk ist stark, die Städte sind befestigt und es ist sehr groß. Ist das Aber real oder nicht real? Es ist absolut real. An dem Punkt sind die Israeliten noch real. Sie registrieren, das Ganze wird kein Spaziergang. Es gibt Widerstände. Absolut in Ordnung. Kaleb springt dann ein, einer der Botschafter oder Kundschafter, und sagt: Alles in Ordnung, aber wir kriegen das Land trotzdem, weil Gott es uns versprochen hat. Das heißt, er setzt das, was die Kundschafter gesehen haben, vorgefunden haben, in Relation zu dem, was Gott vor Zeiten schon gesagt hat. So, und jetzt plötzlich beginnt die Überhöhung der Angst und der Widerstände bei den anderen Kundschaftern. Sie überhöhen nämlich das, was sie gesehen haben, und sagen jetzt nicht mehr, das Volk ist stark, sondern das Volk ist zu stark. Da kommt etwas Fieses und Gemeines rein. Und jetzt plötzlich sind es lauter Riesen, die sogar die eigenen Einwohner fressen. Das heißt, da herrscht Mord und Totschlag. Und die Folge ist, wenn die sich schon gegenseitig umbringen, dann werden sie uns sowieso umbringen. Und das Fazit am Ende lautet: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und damit nicht genug, sondern wenn ihr weiterlest, es ist krass, was sich in Gedanken dadurch jetzt entfesselt. Also schaut drauf, das Volk guckt plötzlich nur noch auf die Widerstände, sieht die Riesen, die immer größer werden. Und jetzt passiert was, sie vergessen Gott dabei und sagen dann in Kapitel 14, ein Kapitel weiter, ab Vers 2: Ach, dass wir doch gestorben wären in Ägypten oder in dieser Wüste, ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder zurück nach Ägypten? Boah, Wahnsinn. Da hat Gott eine Verheißung gegeben. Seit Jahrhunderten lebt das Volk damit, lebt darauf zu, hat Wunder erlebt auf dem Weg dorthin. Und dann stehen sie kurz vorher und knicken vollkommen ein. Und das Ganze, sie gucken nur auf die Angst, sie gucken nur auf die Bedrohung, nur auf die Widerstände, und jetzt plötzlich klagen sie Gott an und wünschen sich das Alte zurück. Und es geht noch weiter. Es ist echt der Hammer. In 5. Mose 1, Vers 27 heißt es: Weil der Herr uns hasst, Elberfelder, ja, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Lest es mal, was hier passiert. Das ist wirklich krass. Von dieser Enttäuschung, von der Angst, die sie nicht bewältigen können, offensichtlich, wo sie das Gefühl haben, das entgleitet ihnen, passiert etwas mit ihrem Blick auf Gott. er ist plötzlich derjenige, der sie hier in die Vernichtung geführt hat, der sie offensichtlich hasst. Und dabei stehen sie vor dem Jordan, stehen vor dem verheißenen Land und vergessen, wer sie dorthin geführt hat. Übergangsphasen sind unglaublich sensible Phasen. Im persönlichen Leben, wo wir aus irgendwelchen alten, gesettelten Situationen hinauskommen und plötzlich zerbricht das, was uns irgendwie bekannt war, wo wir uns wohl und sicher gefühlt haben. Und wir kommen in eine neue Zeit hinein, aber das neue Sichere, das neue Gesettelte ist noch nicht da. Wir befinden uns irgendwo auf dem Weg und wissen noch nicht genau, wie gehen die Dinge aus. Und das macht uns Angst. Das macht unsicher. Und dann gibt es diesen Reflex. Wir wünschen uns das Alte zurück, obwohl es vielleicht gar nicht mal gut war. Ägypten war nicht gut, definitiv nicht. Und wir kommen ins Hadern und Zweifeln mit Gott, bis wir das Gefühl haben können, mitunter, ist Gott vielleicht gegen uns? Hat er uns hier aufs Abstellgleis gestellt, um uns irgendwie eins auszuwischen? So drücke ich es mal ein bisschen geglätterter aus. Ja? Wir würden vielleicht nicht sagen, Gott hasst uns, aber hat er uns vielleicht aufs Abstellgleis geführt oder sowas? Kennt ihr solche Gefühle, solche Gedanken? Ich bin Pastor, ich kenne sie nicht. Doch, ich kenne sie. Ich bin Mensch und ich kenne diese Gedanken. Und ich glaube, wir kommen da rein, dass wir echt Dinge hinterfragen und Gott hinterfragen. Und das Einzige, die einzige Chance, was wir haben, immer wieder ist, zurückzukehren, umzukehren und Gott wieder mit reinzunehmen und unseren Blick wieder zu weiten. Und darauf möchte ich heute hinaus. Der häufigste Fehler, egal wo wir stehen, im privaten Leben oder jetzt auch in der Gemeinde in Corona-Zeit, ist, dass wir nur auf die Herausforderungen gucken und es werden Riesen und diese Riesen wachsen und sie werden noch größer und irgendwann stehen wir und sagen, diese Herausforderung in meinem privaten Leben, diese Herausforderung als Gemeinde werden wir niemals schaffen. Ich werde untergehen. Ich werde zerbrechen. Die Gemeinde wird ihre Tore schließen. Ja, das sind die Gedanken, die da entstehen können in uns. Und das ist der Punkt, wo nur einer uns haben will, nur ein einziger, nämlich der Teufel, der uns durch Entmutigung in die Knie zwingen will. Das ist seine einzige Waffe, die er hat, die er wirklich hat, dass er uns in die Entmutigung hineinführt und wir da drin stecken bleiben und dann geht überhaupt nichts mehr. Dann geht nichts mehr für uns. Und dann geht auch nichts mehr für andere, weil dann haben wir nichts mehr zu geben, wenn wir so entmutigt sind. Und wie kommen wir da rein? Der Punkt ist, indem wir die Rechnung ohne Gott machen, indem wir nur auf diese Riesen gucken, die vor uns stehen und uns den Kopf zermartern, was alles noch kommen könnte und so weiter. Und wir vergessen Gott in dieser Rechnung. Macht mal bitte die zweite Folie, das ist einfach dieser Punkt. Wenn sich die Riesen vor dir aufbauen, halte dagegen. Mein Gott ist immer noch größer als alle Riesen zusammen. 2. Timotheus 1, Vers 7 ist ein Vers, der mir wirklich im letzten Jahr in ganz besonderer Weise wichtig geworden ist, wo steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich lese diesen Vers und ich bin so dankbar, weil ich merke, ich habe nicht immer alle Kraft und alle Liebe und Besonnenheit. Aber Gott hat uns den Geist gegeben. Und das ist unsere Hoffnung und unsere Chance, dass wir, wenn wir versacken in unserem Blick auf die Riesen, wissen, wo wir hingehen können. Und wo unsere Quelle ist. Nämlich, dass wir sagen können, Heiliger Geist, und jetzt tu du dein Werk. Komm rein mit deiner Liebe, mit deiner Kraft und deiner Besonnenheit. Und ich möchte dich heute Morgen einfach fragen, wie steht es mit deinen Gedanken auf das neue Jahr? Was türmt sich auf? Welche Riesen stehen vor dir? Wie guckst du auf das neue Jahr? Und das Schöne auch in diesem Aspekt oder in diesem Abschnitt vielmehr, da steht nicht, dass die Riesen weggegangen sind oder dass sie sich in Luft aufgelöst haben oder dass es eine Illusion war. Die Riesen sind da, real in unserem Leben. Und sie dürfen auch da sein. Wir müssen sie nicht als Christen zu schnell manchmal vom Tisch wischen. Da sind wir vielleicht auch zu schnell. Wir dürfen erstmal zu Gott kommen und sagen, Gott, da ist ein Riese. Und Gott sagt, ja, da ist ein Riese. Das tut gut, wir müssen uns nicht belügen und andere auch nicht. Und gleichzeitig dürfen wir dann Gott mit hineinnehmen und wissen, dass er mit uns auf unserer Seite ist und dass er sagt, aber ich habe ein verheißenes Land für dich. Und dieses verheißene Land steht da. Das verheißene Land für dich dieses Jahr heißt definitiv, das ist die Verheißung, die Gott für dich und für uns als Gemeinde hat. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Wir wissen nicht, wie das aussieht für jeden Einzelnen, auch nicht als Gemeinde, aber meine Erwartung ist, Gott, das hast du zugesagt. Und da will ich dran festhalten, das will ich erleben. Egal, ob es mir gut geht oder nicht gut geht, ich weiß es nicht, ob ich am Ende des Jahres noch gesund bin oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es mir materiell gehen wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber in jeder Situation will ich daran festhalten, weil das verheißene Land ist, das Gott uns heute gibt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das dürfen wir auch in schwierigen Zeiten erleben. Und das ist die Verheißung, die Gott uns gibt, wenn wir Riesen entgegenstehen. Das ist das andere Gewicht in die andere Waagschale. Ja, die Riesen sind da, aber Gottes Verheißung und Gottes verheißene Land ist auch noch da. So, und wisst ihr was? Ich habe noch zwei weitere Punkte und ich werde jetzt meine Predigt beenden. Mal gucken, die kommen vielleicht zu einer anderen Stelle, anderen Zeit. Die anderen beiden Punkte haben auch noch was damit zu tun, in dieses verheißene Land zu gehen. Zwei verschiedene andere Aspekte. Aber ich habe das Gefühl und möchte dem gerne Raum geben, dass wir feiern das Abendmahl, dass jeder die Chance haben kann für sich selber und auch mit dem Herzen für Gemeinde, für uns, dass wir Zeit haben, uns vor Gott hinzustellen. Und dass wir im Lobpreis und im Abendmahl ja einfach ihm unser Herz öffnen können und ganz ehrlich sagen dürfen, ja Gott, ganz ehrlich, ich starte mit Riesen vor mir. Und dass wir sie benennen dürfen, dass wir ihm sie geben dürfen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Und auch in aller Verzagtheit, die wir vielleicht manchmal haben, dass wir sagen, boah, mein Glaube ist echt klein wie ein Senfkorn. Da ist vielleicht gerade nicht viel. Aber dass wir beten dürfen, Gott, mach ihn größer und verwandle du das, was irgendwie mich zurückhält, an Erwartung an dich, an Erwartung an andere, an Erwartung, dass du mich segnest, dass meine Situation durch dich Kraft bekommt und Liebe und Besonnenheit, dass wir ihm das einfach geben dürfen und uns beschenken lassen dürfen von ihm, dass wir nicht so wieder nach Hause gehen müssen, wie wir gekommen sind, sondern dass Gott uns wirklich was schenkt heute Morgen an Kraft und Ermutigung und Stärkung und wirklich den Blick auf ihn. Weil er ist größer als alle Riesen zusammen. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam ja, ins Abendmahl gehen, Lobpreis haben. Ich muss mal kurz überlegen, wie wir das jetzt machen. Mögt ihr beiden, wo seid ihr, Breitsamitas? Wo sitzt ihr? Da, genau. Mal nach vorne kommen und einfach schon mal abdecken. Das Abendmahl. Wo ist denn meine Maske? Ihr könnt schon, genau. Ja, ich habe das Empfinden, dieses Thema kann ein sehr, sehr persönliches Thema sein. Es ist ein Thema unseres Herzens. Und deswegen, lasst uns vielleicht gleich aufstehen. Müsst ihr nicht. Aber so vor Gott persönlich kommen und ihm mal in der Stille erstmal so euer Herz geben und sagen, ja, das empfinde ich, da sind die Riesen. Und dann lasst uns einfach vom Herzen erstmal danken, was er für uns getan hat. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Ist gestorben für unsere Schuld, für unsere Versagen, ja, für all das, wo wir vielleicht mit unseren Riesen im Leben auch nicht gut umgegangen sind, wo wir vielleicht vor ihm weggerannt sind oder uns andere Wege gesucht haben, Schleichwege oder wie auch immer, oder andere Waffen, mit denen wir gegen diese Riesen gekämpft haben. Lass uns ihm das bringen und sagen, Herr, nimm es, und Gott ist so gut und gnädig, dass er diese Dinge wirklich nimmt, dass er unsere Lasten nimmt, unsere Schuld nimmt, unser Versagen nimmt. Lass dich befreien. Lass es dir nehmen, damit du es nicht in das neue Jahr irgendwie mitschleppen musst. Leg es ans Kreuz im Geist und lass es da. Lass es wirklich da, nimm es dich wieder mit. Und dann lass dich wirklich beschenken von diesem Gott, der so für dich ist, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und der dir sagt, durch Höhen und Tiefen, ich bin bei dir. Ich bin stärker als alle Riesen. Ich bin stärker als der Riese Tod. Ich bin auferstanden. Und ich bin bei dir und ich werde mit dir durch alles gehen und hab Mut. Diese Zusage, sei stark, sei mutig und stark. Du darfst diesen Riesen entgegentreten, wenn sie kommen, weil ich bin bei dir. Das ist das Persönliche. Und lass dich vielleicht, wenn es dran ist, auch neu freisetzen im Blick auf Gemeinde. Wir sind durch schwierige Zeiten gegangen und das wird auch noch weitergehen. Das wird nicht morgen aufhören. Aber auch das gibt's Gott hin und sagt, boah, Gemeinde, das ist so ein Riese an Enttäuschung, weil so viel gerade nicht geht, was ich lieb gewonnen habe. Leg's Gott hin. Und Gott ist der Gott auch heute, der seine Gemeinde liebt, der seine Gemeinde beschenkt, seine Gemeinde segnet. Und lass dich neu füllen von seiner Liebe und Freude, die er über Gemeinde hat. Und lass dich mit hineinnehmen, wo dein Platz ist. Und damit meine ich nicht sofort und in erster Linie Mitarbeit. Nein, wo ist dein Platz? Wo sind deine Beziehungen? Vielleicht sind es nur eins oder zwei, aber vielleicht hast du dich auch da zurückgezogen aus Enttäuschung. Lass diese Beziehung wieder aufleben. Komm wieder rein. Dock dich wieder an, vernetz dich wieder, damit auch da Enttäuschung und Frust und so weiter kein Riese ist. Gott ist hier. Amen. Er ist hier und er liebt uns und er baut seine Gemeinde, auch 2022. Und er ist stärker als alle Riesen. Kurzen Moment Stille, bleib einfach vor Gott und ich bete dann gemeinsam.